Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 95, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Ja, du hast recht.
Kurz checken, ne? Bist du sicher? War letztes Mal 94?
Ja.
Ja, heute mit Matt.
Hi.
Und mit meiner einer. Hi.
Du darfst das nicht von mir klauen. Das
nicht? Geht nicht. Doch, hast du gesehen. Auch war das Copyright-Verletzung dann?
Ja.
Ich glaube, das hat die Schöpfungshöhe nicht erreicht.
Na.
Von daher.
Ich habe mir schon Mühe gegeben.
Ja. Der Rest schwächelt mal wieder. Und
naja, der Rest ist irgendwie weg, ne?
Ja.
Also
oder
temporär
ohne,
weg.
Oder unter Internet oder so.
Oder und, ja.
Oder Internet.
So ist das.
Und deswegen haben wir uns heute auch einen anderen Treffpunkt gesucht. Deswegen klingt es alles anders.
Ja.
Schlechter in dem Sinne, weil wir jetzt alle beide nur noch in einem Mikro sprechen. Für mehr war das Geld nicht da.
Ja.
Deswegen. Verlange heute. Ich hoffe, es ist trotzdem ertragbar und nächste Woche fällt ja definitiv aus. Die Woche danach sind wir dann hoffentlich wieder im Checkspace und in gewohnter Qualität. Ansonsten, wenn es euch total stört, müsst ihr halt jetzt an der Stelle abschalten. Oder so.
Ja, aber wir haben musikalische Untermalung von draußen. Also
mit echten Vögeln.
Gezwitscher, ja. Und so. Das ist nicht irgendwie aus der Dose. Das ist echt.
Ja. Das wäre ja auch noch was, wenn wir das hier einspielen würden die ganze Zeit.
Ja, ja, könnte man machen. Könnten wir jetzt aufnehmen, ja, und in Zukunft im Check.
Immer einspielen und dann sagen.
Alle denken, wir sind immer von hier.
Hm.
Senden immer von hier.
Ja. Vielleicht auch eher nicht. Tote der Woche haben wir diese Woche nicht.
Ja, wir haben keinen gefunden und wir wollten auch keinen produzieren, so auf die Schnelle.
Nee, aus dem Fenster springen wollte auch keiner und deswegen.
Nee.
Ja, ist nichts Interessantes passiert. Kommen wir zu den News. Da ist aber jemandem was abhanden gekommen. Das ist ja schon fast auch tot, sozusagen. Weil eBay hat, was war es, gestern, glaube ich, gesagt, bla, irgendwie alles verloren, alles kaputt, macht mal alle bitte neu. Und dann war irgendwie der Ansturm auch groß und die Webseite war sehr, sehr langsam, weil irgendwie viele Leute ihr Passwort ändern wollten irgendwie.
Genau, also alles verloren, alles kaputt. Im Wesentlichen geht es mal wieder um die Datenbanken mit den Nutzerdaten, mit den bestimmt gut verschlüsselten, gehashten, gesalzenen Passwörtern, wie auch immer.
Ja, bestimmt.
Aber das ist ja nicht alles, sondern da ist noch wesentlich mehr drin. Ich bin mir sicher, da sind auch irgendwelche Zahlungsinformationen oder sonst was. Veröffentlicht worden, nennen wir das mal so. Ja, passiert in letzter Zeit einfach sehr häufig, ne?
Ja, SSL ist kaputt und eigentlich geht jedes Mal irgendeine große Datenbank flöten. Nicht umsonst fand ich auch letzte Woche irgendwo, wo jemand im Internet irgendwie zig Millionen Adressen angeboten hat, die wahrscheinlich auch aus irgendeinen Datenbanken einfach kamen.
Hat er es über eBay angeboten?
Es gab wohl einige Leute, die Mails bekommen haben, ja, hier für 3000 Euro können sie irgendwie 60.000 deutsche Adressen haben, die definitiv funktionieren. Das war wahrscheinlich auch sowas wie das, was eBay jetzt passiert ist. Oder vielleicht ist es ja auch dieselbe Sache.
Also ich muss sagen, ich stelle in letzter Zeit immer häufiger fest, dass ich so Spam-Mails bekomme. Also so klassische, irgendjemand hat dem seinen Rechner oder seine E-Mail-Adresse gehijackt Mails und verschickt jetzt irgendwie ganz böses Zeug damit. Mittlerweile sehr gut getarnte, also so getarnte Postbank-Mails und auch demnächst ging irgendwie ein Mailing rum von dem iTunes-Store, das irgendwie Leuten gesagt hat, sie hätten irgendwie in, glaube ich, Clash of Clans oder so was gewonnen. Das sah sehr gut gefaked aus. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt gerade so eher die Filter schlechter anschlagen in letzter Zeit oder ob das eben daran liegt, dass immer mehr so gerade Doofes passiert ist bei vielen.
Also ich bei meinem Mail-Server filter ich ja fast gar nicht. Also Filter tue ich gar nicht. Mhm. Ich blocke halt ziemlich viel gleich direkt am Mail-Server ab. Also wenn so eine Heuristik meint, Hello und Hostname passen irgendwie gerade nicht zusammen, gibt's halt Minuspunkte oder nee, Pluspunkte und wenn er zu viele Punkte hat, wird er halt gleich abgelehnt. was leider auch ziemlich viele echte Serverbetreiber einfach nicht auf die Reihe kriegen, irgendwie ihr Mail-Setup mal richtig zu machen. Und dann musst du die blöden Leute dann wieder whitelisten, was irgendwie total nervt. Ja, also es gibt so viele Leute, die haben ihren Mail-Server nicht unter Kontrolle, man kann echt nur heulen. Und ich den von der EX, also Heise EX, den Blacklist-Teil, den nehme ich. Und da ist auch so, wenn Heise meint, ist böse, dann blocke ich das direkt am Mail-Server. Mhm. Und damit hatte ich eigentlich, bin ich die letzten Jahre recht gut gefahren. Und Graylisting natürlich auch noch. Und das waren so die drei Sachen, die ich mache. Und da kam eigentlich wenig Spam an. Also mal ein, zwei pro Tag, wenn überhaupt. Aber jetzt gerade die letzten Tage kriege gerade ziemlich viele irgendwie komische Nahrungsmittel-Mails, was irgendwie vermeide diese gesunden Nahrungsmittel, Sachen, die du noch nie wissen wolltest über irgendwas. Und das sieht auch so ein bisschen aus, als waren da irgendwelche Accounts gecrackt, über die jetzt irgendwelchen Scheiß verschickt wird. Mhm. Also der Spam hat in den letzten Tagen tatsächlich zugenommen. Und selbst auf eine Adresse, die nirgendwo veröffentlicht ist, Spam gekriegt. Also das wundert mich auch, wo die überall ihre Daten herbeziehen. Das ist schon sehr strange. Aber selbst jetzt sind es vielleicht, also heute waren es 3 Spam-Mails, 4. 4 Spam-Mails, die ich gekriegt habe. Das ist verkraftbar. Ja, ist nicht schön, aber das liegt gerade noch so im Rahmen. Ja. Ja, aber jetzt eBay.
Mal ja, zurück zu eBay. Ja, es gibt auch auf Pastebin schon irgendwie hier einen Link, eine Anleitung, wem man da doch gerade mal ein paar Bitcoins zuschicken soll, und dann kriegt man das geschickt, aber das ist natürlich nicht zuverlässig, dass das auch wirklich funktioniert. Also dass da wirklich jemand dahinter steckt.
Ich vermute, würde eher, vor allem nicht, wie
das ein netter Scammer.
1,5 Bitcoin sind wie viel? $100 grad?
Ich bin im Bitcoin-Business leider gar nicht mehr drin, seit ich Mt. Gox aufgegeben habe.
Seitdem du Mt. Gox verkauft hast, ja.
Genau. Seit damit kein Geld mehr zu machen war. 380
ist ein Bitcoin.
Ein Bitcoin, also.
Super. Also dann.
Ja, 570
Euro. Ja, nee, würde ich nicht machen. Ja.
So eine schöne automatisierte Mail mit irgendwelchen Fake-Benutzern.
Ja, genau.
Der hat sich da bestimmt Mühe gemacht.
Ja, bestimmt.
Mhm. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, ich bin mir ziemlich sicher, dass danach auch mal wieder nichts passieren wird. Ich meine, es gibt keine Behörden oder irgendjemand, der jetzt eBay dann wieder dafür ans Bein.
Ach doch, das BSI wird wahrscheinlich wieder eine neue Webseite aufsetzen, wo du deinen Benutzernamen und dein Passwort eingeben kannst und genau. Testen kannst, ja, genau. Ob das drin ist. Ja. Oder sie machen damit gleich ihre eigene Liste. Aber sie sagen ja, es wird nicht gespeichert und nichts.
Mhm.
Ja, doch, das könnte passieren. Und dann schafft man es ja auch in die Tagesschau.
Ja.
Ja.
Ja. Der Chat erwähnt gerade was ich auch heute Morgen gesehen habe dazu. Der Postillon hat das natürlich wieder sehr gut zusammengefasst. In einem Artikel, und zwar Top-Zustand gerne wieder. Hacker zufrieden mit bei eBay gestohlenen Kunden. Das muss ich auf jeden Fall auch mal noch kurz verlinken.
Das ist ja Postillon, wurde auch gerade verklagt, irgendwie nicht N24.
Das war so super.
Ich hab's nicht mit, ich hab's nur so auf Twitter so halb im Vorbeirauschen gesehen. Aber weißt du noch, was da los war?
Naja, es gibt ja jetzt Postillon 24.
Ja, genau.
Die Postillon 24 Nachrichten. Ich muss mal hier kurz gucken, dass ich leise bin. Ich weiß ja nicht, ob das ernst ist, dass sie von N24 verklagt wurden.
Weil sie so aussehen oder was, also, wie N24, oder was ist das
Problem? Na, ich weiß es ja nicht. Also ja, das Logo irgendwie sieht ja schon so ein bisschen ähnlich aus. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das nur, also ich habe das noch nicht von N24 oder irgendeiner anderen Quelle gesehen, sondern ob das nur der Postillon gerade so erzählt, als ob sie von N24 verklagt würden.
Yeah.
Allerdings war auch die entsprechende Meldung in ihren YouTube-Channel dazu doch wieder einfach grandios.
Ja. Ich muss zugeben, die Sendung habe ich jetzt noch nicht gesehen, Postillon 24, aber wenn das genauso lustig ist wie die Webseite, dann lohnt sich das natürlich, ja.
Ja, lohnt sich.
Okay, dann neues Design bei DuckDuckGo.
Ja,
Hatten wir vor ein paar Sendungen schon mal drüber geredet und jetzt ist es live gegangen. Also vorher war es ja Next DuckDuckGo und jetzt ist es das normale DuckDuckGo geworden. Sieht schöner aus als vorher. Hat da jetzt auch diesen Hamburger da oben, wo man halt so Einstellungen machen kann.
Hamburger sind wichtig, ja.
Alles hat gerade Hamburger, oder?
Okay, dann muss ich dazu noch einen weiteren Artikel verlinken.
Dann musst du noch einen weiteren Artikel verlinken. Also vorher war es Beta, jetzt ist es da und es sieht schöner aus, ja, als vorher. Und ich habe jetzt, ich glaube, letzte Woche in der Sendung, ich meine, gut, du warst nicht so, aber letzte Woche in der Sendung habe ich gesagt, ich mache DuckDuckGo zu meiner Standardsuchmaschine. Und ich habe das jetzt die Woche auch durchgehalten, aber ich bin nur so semi-zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe mich ganz oft erwischt, wie ich aus diesem DuckDuckGo dann doch ein Google.de gemacht habe, weil ich ein paar Sachen, wo ich wusste, Google findet die sind irgendwie der erste oder zweite Treffer und bei DuckDuckGo waren die nicht verzeichnet, weil so ein paar Suchen sind die doch dem Google-Algorithmus hinterher.
So ein bisschen wie Apple Maps.
Okay.
Dass sie gewisse Orte nicht kennen.
Ja, das ist so.
Und du weißt genau, dass sie die kennen müssten.
Ja, das ist manchmal so ein bisschen traurig. Und man merkt halt auch, also jetzt zum Beispiel ich als deutschsprachiger Benutzer, wenn ich was eintippe, was einen Wikipedia-Artikel hat, wird es auch gefunden und wird einem schön angezeigt. Gleich oben, keine Ahnung, was suchen wir mal?
F117.
Ich habe jetzt mal Brandenburg gesucht, ja, dann hast du oben Top Places und sonst was und du hast natürlich auch den Wikipedia-Artikel, aber er findet halt immer den Englischen, selbst obwohl ich ihm in diesem Hamburger da eingestellt habe, ich bin Deutsch und er sollte dann halt mir die deutschen Wikipedia-Artikel zeigen.
In der Tat, ja.
Das finde ich ein bisschen nervig. Also ich meine, es gibt zwar manchmal auch den Fall, dass du tatsächlich den englischen Wikipedia-Artikel gerne hättest, aber so in 90% meiner Suchfälle hätte ich dann, wenn es einen deutschen gibt, gerne den deutschen.
Also vor allem, wenn du die Sprache so eingestellt hast.
Ja, das macht er nicht. Also ich habe aber auch schon 2-3 Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, nee, Google hätte die so nicht mehr angezeigt und war ganz glücklich drüber. Zum Beispiel, ich habe ein Kochrezept gesucht. Wenn du bei Google bist, ist es nur immer diese chefkoch.de.
Ja.
Und da hat DuckDuckGo mir richtig ein paar andere nette Vorschläge gemacht. Das fand ich gut, auch deutsche Seiten dementsprechend.
Waren die auch lecker?
Es war jetzt ein relativ einfaches Gericht, was wahrscheinlich überall gleich beschrieben wurde. Deswegen, ja, ich habe das relativ gut hingekriegt, das zu kochen.
Welche und Seiten wurden dir denn da dann anders?
Es war ein Wiki, ein Koch-Wiki irgendwie. Und kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Das fand ich aber bemerkenswert. Also auf der einen Seite, wenn man jetzt erwarten würde, hey, Google findet immer chefkoch.de. Und ich weiß, da gibt's die leckersten, tollsten Sachen. Dann findest du natürlich blöd, wenn DuckDuckGo diese Sachen nicht so findet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mal nett, Sachen zu finden und auf Webseiten zu gehen, die du
sonst nicht drauf gegangen wärst.
Die du nicht besucht hättest, genau.
Das ist so wie Sneak Preview irgendwie. Da guckst du dir auch Filme an, wo du freiwillig vielleicht nicht reingegangen wärst.
Ja.
Es gab auch eine iPhone-App oder gibt eine iPhone-App, die heißt Captain Cook oder so, glaube ich. Die schlägt dir immer so 3 verschiedene Gerichte pro Tag vor. Eins, normal, eins vegetarisch und eins, ich weiß nicht, vegan oder glutenfrei oder so. Mhm. Und dann hast du halt so das Ziel, okay, ich koche was von den 3 Sachen heute und darüber machst du dann halt auch Sachen, wo du, wenn du jetzt so freiwillig so ein Kochbuch durchgebrowst hättest, ja, also blätternderweise, dann wärst du da vielleicht nicht stehen geblieben, wo du jetzt über diese nennen wir es Recommendation, damit auch wieder genug Englisch Worte gefallen sind, stehen geblieben bist. Nochmal kurz zu dem Englischen zurück. Ich kann das bestätigen hier bei DuckDuckGo. Wenn ich habe jetzt meine Region auf Deutschland eingestellt und wenn ich jetzt nach meinem absoluten Lieblingsflugzeug, der F-117, suche, dann sind die Artikel unten, also die Sucheinträge unten sind deutsch.
Aber auch nicht immer. Aber auch nicht immer. Also selbst den habe ich nicht immer in Deutsch gehabt. Und
aber dieses Top-Result, also weil er hat merkt, okay, gut, da gibt's einen Wikipedia-Eintrag dafür, der ist auf Englisch und auch wenn ich dann auf mehr gehe, dann komme ich auch, also das ist besonders, also jetzt mal aus Usability-Sicht, irritierend. Hier steht dann mehr auf Wikipedia, also in Deutsch. Wenn ich aber draufklicke, komme ich auf eine englischsprachige Variante. Das ist nicht erwartungskonform, um das mal so aus meinem Studium zu zitieren. Naja, vielleicht kann man ja da arbeiten und denen helfen.
Ja,
aber also, sonst, also.
Also, es funktioniert. Es ist gerade meine Standardsuchmaschine. Ich find's gar nicht schlecht, weil, wie gesagt, du hast ja aus Privacy-Gründen, also aus, bist du anonym, die speichern die Sachen halt nicht und so weiter und so fort.
Sagen sie.
Ja, glaube ich denen jetzt erstmal auch.
So viel Aluhut muss dann auch sein.
Und selbst wenn nicht, ist es immer mal gut, nicht das zu machen, was alle machen, weil Google hat einfach suchmäßig irgendwie 90% Marktanteil, mehr 95%, glaube ich, in Deutschland oder sowas. Was anderes findet ja gar nicht mehr statt. Hast du dann nur noch Bing Yahoo irgendwie mit ihren 3-4%, wenn überhaupt, und alles andere benutzt auch nur Google, ist zwar, nennt sich zwar irgendwie T-Online-Search, ist dann aber auch nur Google oder sowas. Und von daher ist gar nicht mal schlecht, mal eine andere Suche zu unterstützen. Jetzt mit dem neuen Design sind sie da einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Es, wie gesagt, wenn man jetzt, ich glaube, Google verwenden wir irgendwie seit, keine Ahnung, seit 2000, seit 99, irgend sowas. Irgendwann kam Google plötzlich hoch und es war irgendwie die neue tolle Suchmaschine. Vorher haben wir alle Alta Vista verwendet und dann war das irgendwie der Geheimtipp und dann sind wir langsam alle umgeschwenkt und plötzlich gab es nur noch Google. Gibt's glaube ich nicht mehr, ne? Fireball.de. Ja, stimmt.
Es gibt sogar heute noch. Aber da suche ich jetzt mal nach DuckDuckGo.
Aber, das ist eine ASP-Seite.
Fireball. Ja, auf jeden Fall, das ist auch wieder so. Und du merkst, wenn du etwas älter bist, wenn du noch mit
anderen Suchmaschinen kennst.
Wenn du noch andere Suchmaschinen kennst als Google. Ne?
Du merkst, wenn du älter bist, wenn du noch andere Suchmaschinen kennst als Google, ja. Ja, stimmt. Fireball hat man in Deutschland relativ viel verwendet. Mhm. Und Alta Vista habe ich ganz viel verwendet. Das waren so die Suchmaschinen. Und dann kam irgendwann Google. Und von daher wäre es jetzt auch mal Zeit, wieder was anderes zu verwenden. Und ich werde dem noch ein bisschen weiter eine Chance geben. Aber ich hoffe mal, dass sie gerade so die Sachen Spracheinstellungen, wenn ich die dann mache, auch berücksichtige. Das Blöde ist natürlich auch, du musst die dann halt, weil sie es halt nicht speichern, auf jedem deiner Devices machen. Also,
nee, die haben so einen Cloud-Sync, sagen sie.
Ja, genau. Aber dann will man den halt benutzen, ist dann halt auch wieder... Tja. Anonym in der Cloud. Mhm.
Das ist halt immer so der Mix Komfort und Sicherheit oder Datenschutz.
Genau. Also klar, ich habe dann in meinem Chrome hier die Suche umgestellt und das wurde natürlich gesynkt, dass die Suche überall DuckDuckGo ist. Jetzt war dann aber das Problem, dass du überall einstellen musstest. Du willst gerne die Deutsch, du willst die Suche auf Deutsch eher haben. Und das muss man halt überall machen. Das ist ein bisschen, war ein bisschen nervig. Naja, gut. Also, sie sind auf dem richtigen Weg. Fehlt noch ein bisschen was. Gucken wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Und wenn ihr eine alternative Suchmaschine haben wollt, die ein bisschen mehr auf Privatsphäre Wert legt und halt auch mal andere Suchergebnisse haben wollt, die Google vielleicht nicht ganz oben gerankt hätte, dann benutzt doch mal DuckDuckGo zum Beispiel.
Genau. Und nun irgendeinen Browser benutzt, wie zum Beispiel Firefox oder Chrome, der über Google sucht, wenn er in der Omnibar, also Adressleiste, das eingibt. Gebt bitte DuckDuckGo ein und nicht DuckDuckGo.com, damit er schön bei Google nach DuckDuckGo sucht, damit die wissen, oh, da gehen Leute woanders hin.
Naja, okay. Das kann man
auch umdrehen, das Prinzip, ja, und sagen, genau. Google weiß dann auf jeden Fall, dass ihr
irgendwo anders geht. Oder du suchst auf DuckDuckGo nach Google.
Ja.
Also ich meine auch ganz nett, bei DuckDuckGo, der zeigt dir an, wenn du diese Seite schon mal besucht hast, hier, ihr Browser sagt, diesen
das sagt
Link haben
Google
sie doch schon.
Auch.
Echt, sagt mir das Google auch.
Ja,
ist mir
also,
nie so prominent
also auf
aufgefallen.
Jeden Fall sagt dir der Chrome das hier ständig, sie haben diese Seite schon x-mal.
Ja gut, aber nicht in meiner Suche gleich.
Und in der Suche konnte man, ich meine mal, man konnte also, sich das auch anzeigen lassen.
Okay.
Aber das ist gerade
ganz nett,
gefährliches aber. Halbwissen aus meiner Erinnerung.
Mhm.
Ja.
Und du,
go.
Und er hat halt auch keine, du musst nicht irgendwie weiterklicken, sondern du screenst einfach nach unten, du scrollst einfach nach unten, bis er nichts
das,
mehr dazu findet.
Also ich will das jetzt mal nicht prinzipiell sagen, ich hasse das, aber das ist häufig schlecht implementiert. Deshalb mag ich das nicht, aber so wie das bei dir gerade aussieht, ist es nicht so, dass die dann irgend so einen Footer haben, den man unten dann die ganze Zeit wegschiebt.
Nee.
Das okay.
Man hat es auch kurz gesehen, er hat immer gebraucht, bis er die wirklich nachgeladen hat, aber das ging
schnell
genug, ja.
Dann ist also, das gut, weil klar, ich meine, bei Google, wer guckt schon auf die zweite Suchergebnisseite?
Niemand. Du guckst die ersten vier Links maximal an, danach ist alles andere egal.
Habt ihr das gehört? Maximal vier Links angucken.
Ja.
Ja.
Oder? Wie machst du das?
Ich hätte mich jetzt nicht krass auf vier festgelegt.
Ja. Vielleicht sind es auch fünf oder sechs, aber.
Das muss man alles diversifizieren.
Ne? Das kommt auch drauf an, wie wichtig die gerade die aktuelle Suche ist.
Ja.
Wenn sie dir nicht wichtig ist, dann guckst du nicht mehr als vier an, kannst du mir nicht sagen.
Ich werde vielleicht auch mal DuckDuckGo versuchen, vor dem einen Hintergrund, dass ich in letzter Zeit mit Google sehr unzufrieden bin, was die Suche angeht. Wie ich schon mehrfach irgendwo erwähnt hatte, sobald ich, also wenn ich hauptsächlich, wenn ich technische Probleme habe, irgendwas beim Softwareentwickeln oder so, fällt es ab einer gewissen Komplexität oder Spezialität des Problems schwer, es unter drei Wörtern zu beschreiben. Und ich habe mittlerweile die feste Überzeugung, dass Google, sobald man mehr als drei Suchbegriffe eingibt, einfach mal random Teile davon auch ignoriert. Und sondern einem eher so halt die Sachen anzeigt, die bei ihnen irgendwie intern als wichtig für Begriffe irgendwie gelten. Und dann kommt man immer auf die gleichen Stack Overflow Antworten und dann kommt man immer auf die gleichen Seiten, die einem nicht helfen, oder die was völlig an dem Problem vorbei beschreiben, inklusive, also das führt schon so zu so absurden Sachen wie, du suchst nach irgendwie, keine Ahnung, warum funktioniert dieses und jenes Softwaremodul nicht? Und du bekommst irgendwie dann immer nur Artikel, wie du es abschaltest, weil es funktioniert und du das nicht möchtest. Also gerade 180 Grad entgegen dem, was du willst. Also irgendwie bin ich mit dem Suchalgorithmus von Google in letzter Zeit für sehr spezifische Probleme sehr unzufrieden. Vielleicht ist das bei DuckDuckGo besser.
Ja, dann probier es doch mal aus.
Probieren wir es aus.
Ultrakurze URLs.
Genau, auch das kann man mal ausprobieren. Dank Unicode kann man noch viel kürzere URLs machen, die natürlich super sind, wenn man sie irgendjemandem dann irgendwo hintaggen will, ja, weil die im Wesentlichen halt so asiatische Schriftzeichen verwenden, um die URL so kurz zu bekommen. Also ich mache jetzt hier mal irgendwie Krepelass rein, ja. Lass mir das mal shortenen und dann kriege ich halt hier so...
Gut, es ist sogar länger geworden, weil du nur Krepelpunkt hast.
Das Schönste daran ist, das ist super. Ja. Das kann jetzt gerade
keiner
sehen.
Da oben
in der URL
zeigt
Leiste,
das dir noch richtig
zeigt
an.
Er mir das eine Zeichen richtig an und hier dann in dem Browser, wo er mir die URL zum Kopieren. Oh, ich kann.
Schon nicht mehr, ja.
Das ist vom UI natürlich auch mal eher so.
Dass du es nicht anklicken kannst.
Ja, genau.
Ui.
Das ist dann nicht so cool. Also da wird mir dann hier das klassische Unicode-Blöckchen angezeigt. Ja, aber kann man mal machen. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn es nur eine Kombination aus Emojis benutzt. Weil ich ja einfach bekennender Emojinist bin. Aber, ja. Vor allem ist es dann halt ein bisschen doof, wenn man, so wie man das bei uns im Pad sieht, wenn man so einen Link dann irgendwo reinschreibt, wird das dann doch eher hässlich aufgelöst in diese Prozentkodierung. Schön ist anders.
Binärgewitter hat angefangen. Binärgewitter 99. Sind wir 99, macht auch nichts. 99 ist auch gut.
Ja, mal ein bisschen springen.
So, wir machen jetzt einfach weiter und hoffen mal, dass es jetzt nicht mehr passiert. Und wenn doch, kann ich das jetzt auch erstmal nicht ändern. Wir waren kurze URLs, da waren wir durch, oder?
Genau, kurze URLs hatten wir. Und dann kam das Quizduell-Thema.
Ja, Quizduell. Quizduell, wir hatten letzte Woche schon kurz drüber geredet, dass es irgendwie kaputt ist.
Es gab da ja Ausfälle. Und da hat dieser Entwickler Grand Centrics, die das irgendwie entwickelt haben, also die Software dahinter, die haben da mal irgendwie geschrieben, warum das offline war, und sie haben irgendwie so ein, also okay, sie haben das jetzt den ersten Satz durchgestrichen, weil es ja mittlerweile wieder läuft. Im Wesentlichen erklären sie, wie ein deutsches Unternehmen, warum irgendwie sie das kaputt gemacht haben. Man versteht dahinter, außer dass sie sagen, ja,
Mimimi ist kaputt gegangen.
Gab irgendwie kurzfristig noch vor Launch irgendwie Anforderungsänderungen, und die haben wir kurz reingemacht und die haben wir nicht mehr sauber getestet anscheinend, oder zumindest nicht sauber genug. Und jetzt sind wir mit dem Rückbau beauftragt worden auf das alte System. Ja. Und jetzt
geht's.
Müsste wieder alles funktionieren, und anscheinend haben ja Leute gesagt,
jetzt die letzte Sendung ging
Sendung wohl. Und da hat es funktioniert, ja.
Ist genau.
Schön.
Also zumindest stand es wieder in den einschlägigen Seiten, dass es gehen soll, weil wir sind ja beide keine Fernsehgucker. Wir hätten das, wenn das nicht auf irgendwelchen IT-News-Seiten passiert wäre, gar nicht mitgekriegt, dass die ARD so Zeug verkacken kann.
Ja, die ARD oder die Unternehmen, die sie da beauftragen dafür.
Na gut, ich meine, also die schieben mir dieses Grand Centrics.
Genau, also ich finde jetzt auch echt das, was die hier sagen, mit 100.000 Benutzer, im Extremfall 100.000 HTTP-Requests pro Sekunde. Ja, also ich meine, die kriegen auch genug Geld dafür mit Sicherheit.
Ja, 100.000 ist jetzt auch nicht so viel.
Ja, pro Minute nicht und pro Sekunde an sich auch nicht. Das kriegt man schon hin, aber die haben es halt anscheinend nicht hingekriegt. Und sie haben da noch ein bisschen was von Angular und so erzählt, dass sie das einsetzen und so, damit sie wahrscheinlich hip sind. Ja.
Naja, gut, also geht jetzt wieder. Die Entwickler haben gesagt, Mimimi ist kaputt gegangen, und jetzt geht's irgendwie wieder.
Genau, die bösen Redakteure waren schuld, die wollten irgendwelche Features haben.
Ja, aber kommen wir doch zu einer ganz lustigen Sache, die diese Woche auch
diese Woche passiert, dick im Geschäft ist.
Ja, genau. Auch lustigerweise von irgendeiner Zeitung irgendwie rausgebracht, die eher so Postillon-artig ist. Aber die Geschichte stimmt trotzdem, dass...
Die Süddeutsche ist Postillon?
Nee, die französische Zeitung, die das zuerst gepostet hat. Ja. Oder so Titanic-mäßig oder irgendwas. Also eine Zeitung, die... Ja, genau, cool, französisches Satire-Magazin. Ah. Wo du denkst, ja, vielleicht haben die sich wieder irgendwas Lustiges ausgedacht. War aber tatsächlich gar nicht so, denn die französische Bahn hat Züge bestellt, die zu breit sind für ihre Bahnsteige. Das heißt, die Züge können sie nicht fahren lassen.
Ja.
Weil die rammen dann da einfach gegen.
Ja, die werden da halt ein bisschen abgeschliffen. Also,
genau.
Ich meine, wenn du
gegenseitig,
wenn du so ein Ding auf eBay nachher wiederverkaufst, dann sagst du auch, ja.
Gleiche Kratzer.
Gebrauchsspuren. Das passiert bei so einem Zug.
Sehr schön.
Ja.
Ja.
Doch, kann man mal machen. Und zwar, also nicht wenig. Wir dachten ja am Anfang irgendwie so, das wäre nur so ein paar Millimeter, aber es sind anscheinend etwa 20 Zentimeter.
Ah.
Was natürlich im Endeffekt heißt erstmal, also ja, 10 Zentimeter auf jeder Seite, oder wie muss man das verstehen? Oder wirklich 20 Zentimeter auf jeder Seite? Das ist schon ein ordentlicher Hobel, den du da an den Bahnsteigen ansetzen musst, um ne? Und vor allem, wie gesagt, vorher dann auch, das heißt natürlich für alle anderen Züge, die haben ja schon einen gewissen Abstand zum Bahnsteig, das heißt, da gibt's jetzt nochmal 10 beziehungsweise 20 Zentimeter mehr Luft für die Leute, die da drüber springen müssen.
Ist jetzt nicht. Außer bei den neuen Zügen, vielleicht fahren ja nur noch die neuen Züge. Also ich meine, es betrifft nicht alle Bahnsteige. Ja, es betrifft nicht alle Bahnsteige, sondern nur 1200.
Ja.
Und lustig ist wohl, dass es irgendwie ein Kommunikationsfehler ist. Die einen haben mit den anderen nicht richtig geredet. Dann sind die Züge bestellt worden, die etwas zu kurz, nicht zu kurz, sondern zu lang sind. Ja.
Ja. Ja, also das ist ja auch nicht wenig. Also die reden hier von 2000, knapp 2000 bestellten Zügen. So. Also das ist jetzt nicht so eine kleine Nummer. Und ich weiß halt nicht, ob die das bewusst gemacht haben. Bei so einem Fail, ähnlich wie bei BER, vermute ich immer so, jemand, das schon lange gewusst hat und einfach gesagt hat, ja, gut. Also lassen wir das einfach mal drauf ankommen, weil dann kann man nachher schön große Politik mitmachen.
Tja. Ja, ich meine, die haben die Züge auch bei ihrer eigenen, also bei Alstom gekauft, ne, dann da lokale Wirtschaftsförderung. Kann durchaus auch sein, dass das mit Absicht passiert ist. Aber was auch immer, jedenfalls ist es lustig zu hören, dass die Züge bestellt haben, die einfach nicht passen. Also wir haben immer noch Probleme mit dem Stream, aber ich kann das jetzt einfach auch nicht ändern. Deswegen.
Ja, bis jetzt ist okay.
Gut, dann was war noch? Was noch passiert? Bitbucket, Redesign.
Ja. Ich habe da lange Bitbucket hart dagegen geraged.
Nochmal kurz, Bitbucket macht.
Bitbucket. Bitbucket ist GitHub von Atlassian. Also die Firma, die Jira und Confluence und so weiter macht. Und
das ist besser, toller, neuer, besser.
Naja, anders. Nee, also
vor allem closed ist das für eigene Projekte.
Underdog. Insofern, als das halt ein bisschen später an den Markt gekommen ist. Es macht im Wesentlichen alles ähnlich wie GitHub. Open Source Projekte for free und irgendwie, was GitHub nicht hat, was Bitbucket hat, Universitäten, Hochschulen kriegen da Free Accounts. Bei GitHub zahlst du halt mehr oder weniger pro Repo. Also du zahlst halt Repo abhängig, wie viele Repos du haben willst, zahlst du monatlich Preise. Bei Bitbucket ist es so, du zahlst pro User und kannst so viele Repos haben, wie du willst. Die Performance ist minimal schlechter, also so Pushen und Pullen dauert immer so mal so 100, 200 Millisekunden länger oder auch mal eine Sekunde länger. Damit kann man aber leben. Ich kenne einige Leute, die ja aus Kostengründen dann irgendwann zu Bitbucket umgeschwenkt sind. Wir haben sowohl GitHub als auch Bitbucket Repos und ich will das eigentlich auch demnächst mal loswerden, weil GitHub ist schon nicht billig. Und für Open Source Projekte, wo es, sage ich mal, prestigeträchtig wäre oder wie auch immer.
Also wir wollen zu Bitbucket gehen, oder?
Wir wollen voll, oder ich plane oder überlege voll mit all unseren Private Repos zu Bitbucket zu gehen. Weil ich halt dann nicht mehr Geld spare, so im Wesentlichen. Und Bitbucket war für mich in letzter Zeit eigentlich nur ein Hinderungsgrund, nämlich der, dass sie ein völlig veraltetes Design hatten. Unter anderem deswegen, weil sie die zeigen dir vor jedem Reponamen, weil das ja zum Reponamen eigentlich auch dazugehört, den Organisationsnamen an. Und eine Organisation, in der ich mit drin bin, ist DHBW Mosbach Online Medien.
Lang.
Und deren Layout, also das Layout von Bitbucket, erlaubte nicht, dass da irgendwie dann drin gescrollt wird oder so. Und in der Regel haben dann alle Repos mit dem Namen ON nochmal begonnen und dann Jahrgangsnummern, also Studenten, für die ich da arbeite. Und das heißt halt im Wesentlichen, du hast in der Repo-Liste hast du in der Regel einfach nur 20 Einträge gesehen. DHBW Mosbach Online Medien /ON... Und du durftest, wenn du ein Repo gesucht hast, durftest du immer mit der Maus drüber fahren. Nein,
warten.
Das ist es nicht. Genau, Tooltip anschauen. Nein, das ist es nicht. Okay, es müsste 3 weiter unten sein. Nein, das ist auch nicht. Und das musst du halt deswegen machen, weil du halt häufig, also gerade so zum Kommentieren, Pull-Requests und so weiter, musst du natürlich alles über das Webinterface machen. Und das Lustige ist, wir haben uns diese Woche irgendwie mal wieder in unserer Mobile-Maultaschen-Developer-Group, für die ich hier auch ganz herzlich Werbung machen möchte, weil wir brauchen frisches Blut. Oder wir haben immer gerne neue Leute dabei. In Stuttgart. Werbung, bla, genau. Da haben wir uns irgendwie getroffen und irgendwelche Leute haben wieder gesagt, so, hey, hier, Bitbucket, auch voll okay. Und ich habe irgendwie knallhart gegen das Interface geraged. Mich eine Mail so, hey, hier, wir haben jetzt...
Okay, jetzt ist neu.
Wir haben das Fluid Bitbucket jetzt, genau. Das war schon ziemlich lustig. Und das ist im Wesentlichen so, wie ich es mir gewünscht habe. Also ich kann mich hier mal kurz einloggen, damit zumindest du das siehst, Ingo.
Das ist jetzt schon das Neue.
Jetzt, genau, das ist das Neue. Jetzt habe ich hier zwei mehr Drittel Platz des Bildschirmes mal für meine Repos und rechts die History. Das ist im Prinzip getauscht. Ist aufgelockert auf jeden Fall, ist wesentlich schöner. Und diese langen Repo-Namen, ja, passen jetzt halt auch irgendwie rein und das ist ganz gut so. Ansonsten hat sich, glaube ich, nicht groß was verändert, aber hier oben bei siehst du noch, wie das früher war. Ja.
Ja.
Das ist total benutzerfreundlich.
Ja. Okay, neuer ist doch schön, wenn es neuer besser ist.
Ja. Fügt sich, glaube ich, auch mittlerweile besser in die sonstigen Produkte von Atlassian ein. So von dem her. Ganz toll.
Okay. Und also wer geschlossene Repos braucht, der kann auch mal bei Bitbucket vorbeigucken.
Genau, sowieso. Also Hochschulen, wie gesagt, kriegen das kostenlos.
Okay.
Open Source auch immer kostenlos. Aber für Open Source, also ich persönlich würde immer noch GitHub verwenden, wenn es geht. Ich mag das, wie Pull Requests und so weiter da gehandhabt werden vom UI her. Mag ich mehr. Komme ich besser mit klar.
Okay. Aber bei Bitbucket gibt es für Universitäten die Repos auch so kostenlos geschlossene halt.
Genau, da kann man
und das als, geht bei genau. GitHub aber nicht, ne?
Genau.
Ja. Okay. Gut. Dann jetzt mehr Verschlüsselung auf Java-Servern.
Mehr Verschlüsselung ist
mehr Verschlüsselung ist immer gut. Es ist immer mehr gut, ja. Es haben sich jetzt mehrere Serverbetreiber verpflichtet, dass nur noch unter den Servern selbst verschlüsselte Verbindungen herrschen.
Mhm.
Finden wir gut.
Ist wie E-Mail made in Germany, ja?
Ja, so ähnlich.
Ja.
Bloß nicht ganz so proprietär.
Ganz sondern nicht popelitär.
Popelitär. Genau. Also schön. Steht hier in der News, steht irgendwie mehr als 70 Anbieter hätten so ein Manifest unterzeichnet und machen jetzt untereinander nur noch TLS-verschlüsselte Verbindungen. Ja. Also,
richtig.
Wo wir E-Mail jetzt auch nur noch alle verschlüsselt haben.
Mhm.
Kommt jetzt auch endlich Java dazu, also XMPP. Ja, finden wir gut. Längst überfälliger Schritt. Schön, dass es jetzt endlich gemacht wurde.
Mhm.
Ja. Ich muss mal gucken, ob mein Server auch nur verschlüsselt. Ich habe ja auch noch einen Java-Server. Bin mir gerade gar nicht sicher, wie der.
Ja, in der Zeit.
Also, er macht auf jeden Fall verschlüsselte Verbindungen, aber lässt wahrscheinlich noch unverschlüsselte zu. Das könnte man mal abschalten, wenn das geht. Muss ich mir mal die Config angucken nochmal, wie das der Fall ist. Dann steige ich da gleich mit ein.
Genau. Während der Sendung
nicht, noch. Wenn, naja, das schauen wir jetzt nicht mehr. Dann wäre ich jetzt mal 10 Minuten weg, dann müsstest du alleine moderieren, ist ja auch blöd. Es gibt einen neuen Chrome und darum geht es aber gar nicht. Die Chrome Engine für PDF Dingsy ist jetzt irgendwie frei.
Genau.
Aber es gibt auch einen neuen Chrome 35.
35, ja.
Boah, aber.
Ja, der bringt eigentlich im Wesentlichen eine Neuerung mit, die man so von außen merkt, nämlich unter Linux kriegt man jetzt auch dieses Aura-Interface.
Ah.
Also das, wie es macOS und Windows-User schon seit längerem kennen, das, so sieht das jetzt auch unter Linux aus, beziehungsweise der Layer, also der View-Layer ist jetzt nicht mehr GTK, sondern Aura, zumindest unter Ubuntu. Habe ich irgendwo gelesen. So.
Okay.
Und ansonsten paar Fixes, paar Performance-Verbesserungen bei irgendwelchen
und für Entwickler,
ultraspezifischen JavaScript-APIs. So.
Ja, für Entwickler soll es irgendwie ein paar Sachen einfacher gehen.
Genau, ja. Also das sind immer so APIs, wo du denkst, okay, wenn ich den Browser unbedingt in der Nase popeln will.
Kann man das jetzt auch tun?
Ja, oder geht das jetzt auch stabil oder schneller oder so, ja. Hm,
okay.
Schön.
Gut, aber ja.
Aber was gar nichts, oder zumindest nicht, dass es mir bekannt wäre, mit der neuen Version zu tun hat, die PDF-Rendering-Engine in Chrome oder Chromium, die dafür sorgt, dass der Browser ja eigenständig
PDFs anzeigen
kann, was sogar so weit geht, dass wenn du ein PDF runterlädst, das finde ich total nervig am Chrome, du lädst ein PDF runter und sagst dann irgendwie auch, ich will es dann öffnen, dann öffnet er es danach im Chrome, zumindest auf macOS. Wenn du nicht irgendwo ganz knallhart im Betriebssystem und so überall verankerst, dass PDFs bitte mit Preview oder so geöffnet werden sollen.
Mhm. Okay.
Prinzipiell jetzt nicht schlimm, aber ich mag das nicht, wenn sich Software so aufdrängt. Und Anyhow, diese Rendering Engine ist jetzt als PDFium.
Was haben die eigentlich geraucht?
Das klingt so wie diese ganzen schlechten, wenn man über Apple-Witze macht. Ja, Steve Jobs ist der iGod und wir beten den iPrayer und lalala. So hört sich das irgendwie an, so ein ganz schlechter Wortwitz. Naja, und der schlechte Witz geht insofern weiter, dass halt bei Google Code gehostet, aber ist klar, ne? Chromium ist ja auch als Projekt. Also, es ist ja nur klar, dass das.
Google Code ist immer noch besser als SourceForge, aber einfach nicht gut genug, ne? Das ist es halt leider. Aber
ich klone mir das mal.
Ja, klone dir das mal. Schieb das mal gleich nach GitHub.
Name.
Ja, vielleicht braucht man es ja. Wo wir gerade beim Rauchen waren, FBI wollte seinen Hackern irgendwie das Kiffen erlauben. Sie sind aber schon wieder zurückgerudert, das stimmt wohl nicht.
Ja, ja, das, sowas gibt es ja wohl gar nicht hier.
Ja, aber war ganz lustig.
Ja.
Boah, gut.
Wie war der Hintergrund dahinter?
Ich habe keine Ahnung.
Ihre Hacker wollten unbedingt rauchen dürfen oder wie? Und dann haben sie gesagt, okay, dann wollt ihr, dann dürft ihr.
Irgendwie, keine Ahnung, die wollten irgendwelche internen Regeln ändern, dass die das dürfen oder so. Aber
wollten sie doch nicht und haben gesagt, das ist nur ein Hoax, oder?
Dann habe ich irgendwie gelesen, dass das doch nicht so sein soll.
Hm.
Aber vielleicht habe ich denn das schon wieder gelesen. Ich glaube, das war danach, kam noch ein Dementi, oder? Habe ich das geträumt?
Das hast du einfach nicht ertragen, dass man beim FBI dann vielleicht doch irgendwann kiffen kann und hast gleich dir so in deiner Traumwelt das alles wieder korrigiert.
Ja, genau. Habe ich das geträumt? Ich weiß es nicht mehr.
Ich meine, es ist halt einfach doof, wenn ich jetzt bei Google FBI-Kiffer...
FBI-Kiffer. Diese FBI-Kiffer wieder. Ja, gibt's nicht. Ich dachte, es war dann doch nur... Aber... Hey, nee, vielleicht dürfen wir ja doch kiffen.
Ich nehme mir einfach die Headline von hier, der US-Senat sagt nein. Sagt Computerbild. Nachdem sie mich hier locken mit der Headline Bild. FBI wollte auch Kiffer einstellen. Wenn ich dann auf die Seite gehe, kommt kiffende Hacker beim FBI? Fragezeichen. US-Senat sagt nein. Ja.
Ja, also vielleicht dürfen sie doch nicht.
Und dann hat man da hier eine ganz schöne
Collage gemacht. Oh, super. Ja.
Jemand, der im blauen Dunst das FBI-Zeichen ganz schlecht in die Luft hinaus.
Ja, dann haben sie den Praktikanten genommen und gesagt, hier rauch mal eine, wir brauchen mal schnell ein Foto.
Und nur rauchende Colts. Okay, Computerbild für die nächsten 10 Jahre mal wieder weg.
Ja, ich meine, das heißt Bild, was erwartest du denn?
Ja, natürlich, das ist ja auch so. Man fällt halt hin und wieder mal drauf rein.
Nee.
So Fairphone, würde ich mal sagen.
Ja, Fairphone ist eine neue Charge da, also wer jetzt welche kaufen will, kann das wieder tun. Es gibt jetzt 35.000 zu verkaufen. Ich weiß noch gar nicht, ob die schon jetzt für die Öffentlichkeit so sind oder nur für alle, die sich angemeldet haben. Ich glaube, nur wenn du... Egal, also ich habe auf jeden Fall, weil ich mich registriert hatte, auf jeden Fall eine Mail bekommen und hier Link kannst du kaufen. Es sind schon 8.300, die das verkauft. 35.000 haben sie. Also wer beim letzten Mal nicht zum Zuge kam und keins abgekriegt hat, der kann sich jetzt das neu holen. Es ist nur eine kleine Änderung. Die CPU ist ein bisschen geändert worden. Okay. Also der Cortex A7 Blablub, der da drin ist, ist jetzt ein bisschen anderer, deswegen ist irgendwie die Geschwindigkeit um 3 μ irgendwie besser. Das ist aber das Einzige, was sie geändert haben. Alles andere haben sie gleich gelassen. Im Endeffekt ist es das fast, also exakt das gleiche Fairphone, was sie beim letzten Mal verkauft haben.
Immer noch so fair.
Immer noch so fair wie möglich. Sie das natürlich als kleines Unternehmen schaffen. Und also go for it. Wer eins haben will, braucht, möchte. Fairphone 2 Entwicklungen laufen dann natürlich auch langsam an. Jetzt wollten sie aber nochmal die Leute befriedigen, die beim ersten Mal nicht zum Zuge gekommen sind. Jo, gut, das wollte ich nur so kurz noch einschmeißen. wer noch eins haben will. Dann Plasma Next ist jetzt als Beta da, also KDE. Plasma Next habe ich auch die Woche mal auf einem USB-Stick laufen sehen.
Von einem USB-Stick.
Auf einem Rechner. Und es sieht einfach nett aus, finde ich. Also das ist jetzt endlich Qt 5 komplett mit Qt Quick 2, viel QML, also neue Technologie im Hintergrund, aber man sieht es halt auch, natürlich auch die haben jetzt einen Hamburger, ganz klar.
Hamburger sind total
braucht man immer, überall. Und es sieht einfach schicki aus. Also ein bisschen das
Cheeseburger-Menü. Ich hätte gern
cleaner als vorher. Ein bisschen, ja gut, okay. Naja, so, ja, nochmal slimliner als vorher irgendwie. Ja, man kann drauf stehen oder nicht. Ich finde es gar nicht schlecht. Das sieht schon so ein bisschen ja, Apple-likiger noch aus jetzt.
Es gibt hier so leichte Alignment-Schwierigkeiten, sage ich mal.
Ja, also es ist natürlich nur eine Beta und es dauert natürlich auch noch, bis es rauskommt. Das ist ja jetzt auch nur erstmal, es ist ja nicht der Vorläufer für KDE 5, also es wird ja nicht KDE 5 heißen dann, sondern es ist jetzt erstmal Plasma Next und das wird noch eine Weile dauern. Aber man kann sich es auf jeden Fall schon mal runterladen, man kann es schon mal testen und es tut auch noch nicht alles. Also wenn du es von einem USB-Stick siehst oder auf einer CD oder so. Es sieht noch nicht an allen Strecken so schön aus wie da und sobald du halt ein paar andere Programme aufmachst, die halt nicht angepasst sind, kommt dir halt das alte KDE immer noch entgegen.
Klar.
Von daher, ja, aber es ist schön, dass man sie jetzt mal was zu sehen hat. Vorher ging es ja immer, es geht ja schon seit 2-3 Jahren oder so drum, ja, wir portieren das jetzt auf KDE auf Qt 5 und man konnte bisher aber noch nichts sehen, anfassen so richtig und jetzt kann man mal mitmachen und sich das angucken und das ist eine coole Geschichte. Also wenn ihr KDE-User seid oder euch das mal anschauen wollt, guckt euch mal die Plasma Next Beta an und ja, macht mit.
Mhm. Und die guten Linux-Nachrichten gehen weiter.
Ja, den Unreal, also die Firma hinter Unreal Engine hat jetzt gesagt, ja, Linux ist jetzt First Class Citizen hier bei uns. Wir supporten das jetzt genauso gut oder besser als macOS und Windows und alles besser, alles neu, alles schicki. Und ja, coole Geschichte.
Ist die Frage, wie viel da der Steam OS Geschichte zu verdanken ist.
90%.
Ist ja auch gut so. Ja.
Und ficht uns ja auch nichts. Hauptsache sie machen es.
Genau, Hauptsache sie machen es. Warum? Ja. Ist eigentlich egal.
Genau.
Und wenn nachher alle was davon haben, ist das super. Und auch mit dem neuen Pricing Model macht Spaß. Macht Spaß in letzter Zeit Linux und Gaming News zu verfolgen.
Ja. Ja, auch immer mehr Games kommen ja gleichzeitig für alle großen Plattformen raus und Linux gehört halt immer dazu schon. Also Steam-Effekt ist eindeutig spürbar und wenn dann endlich mal die Steam-Konsolen wirklich so zu kaufen sind in großer Masse, gucken wir mal, was dann noch so passiert.
Ist halt alles immer eine Frage der Monetarisierungsmöglichkeit, ne? Also kaum ein Entwickler wird die Möglichkeit nutzen, wenn er nicht nachher auch von den Linux-Kunden irgendwie Geld einkassieren kann. Ich meine, es gibt Steam für Linux. Und es kommen dann die Steam-Boxen. Aber machen die das auch für die anderen oder bleibt abzuwarten?
Ja,
also klar. Nachdem diese, was habe ich dem letzten irgendwie gehört, diese Ubuntu, es gibt ja bei Ubuntu auch so einen App-Store oder so, wo so gefühlt 2 Apps pro Jahr runtergeladen wurden, weil halt auch ungefähr so 3 Apps oder so im Angebot sind, also auch zu kaufen sind. Da sind halt andere Vertriebsplattformen wie eben der App Store und bei macOS und der Windows, glaube ich, Store heißt der mittlerweile schon gesetzter oder auch Steam für Spiele unter Windows und Mac.
Ja, aber es ist einfach netter, dass du deinen Steam-Account überall benutzen kannst und die meisten Spiele jetzt auch tatsächlich cross-Plattform funktionieren. Und ich habe mir den Steam-Account tatsächlich nur gemacht, weil es unter Linux geht plötzlich. Und hab dann mal die ganzen Spiele, die ich schon hatte, damit eingetragen und so und jetzt auch mal 2-3 gekauft. Also ich wäre kein Steam-Kunde, wenn die nicht Steam für Linux rausgebracht hätten.
Ja.
Ist ganz ehrlich so. Also ich habe auf Linux mich für Steam registriert gehabt damals, als es noch Beta war oder gerade aus der Beta rauskam. Mhm. Und also an mir haben sie schon verdient.
Ja. Und nur ja, an mir zwar schon länger nicht mehr, weil ich halt kaum noch dort spiele, aber ja, doch auch schon. Interessant an der Sache finde ich, dass also Valve, die Firma dahinter, so jetzt, wo wir gerade so drüber reden, habe ich so das Gefühl, das ist der Kandidat für den nächsten Aufkauf in irgendeine Richtung. Also ich meine, das ist halt ursprünglich eine Spielebutze gewesen. Die haben halt irgendwie so Half-Life und so gemacht und die waren dann auch relativ groß, weil sie einige da bekannte Titel und so hatten. Und dann sind sie aber im Wesentlichen so in ihr Steam-Geschäft gegangen. Also dass sie da halt einen Store betreiben. Den Store für Gaming, ja, kann man schon so sagen, denke ja, die ich. Also ich meine, das Origin von EA, das ist ja so also halblustig.
Genauso wie das Battle.net-Zeug von Dings hier.
Ja, weil da ja im Wesentlichen auch nur Blizzard-Artikel drauf liefen lange Zeit. Und Steam war halt immer so relativ offen. Und von Ubisoft gibt's ja dann auch so ein Uplay. Ich meine, das macht heute halt jeder, weil so eine Software ist relativ schnell hingeklickt und also programmiert und dann geht's ja am Ende nachher nur noch drum, wenn jemand dir Geld gibt für Artikel X, wie viel musst du deinen Content-Provider nachher weitergeben?
Überlassen, ja.
Ja, also ich meine, bei Steam kann man, glaube ich, mittlerweile auch Musik und Filme oder so kaufen, oder ich habe das irgendwo mal gelesen.
Software auf jeden Fall. Steam Greenlight Zeug ist auf jeden Fall, dass du Software wohl darüber kaufen kannst. Aber mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass das da noch ein paar andere Sachen
das
gibt.
Das ist halt im Wesentlichen, da ist das nachher ja echt nur, du musst ein paar Verträge mit deinen
Deine Software kannst du kaufen, aber mehr.
Genau. War das bei Google Play? Oder dass sie das planen?
Also da verkaufen sie dir auf jeden Fall Software auch drüber, normale.
Genau, du musst ja im Prinzip nur eine neue Produktkategorie Airquotes auf da einführen und die Verträge hinten dran mit deinen Content-Providern klarkriegen und schon läuft die Sache. Also ist ja heutzutage witzigerweise eher ein Legal-Thema. Ja, auf jeden Fall interessant und gut, dass sich da was tut.
Auch gut, dass sich was tut. Netflix hat jetzt bestätigt, dass sie definitiv in Deutschland starten. Vorher war das ja nur so ein Gerücht. Mhm. Jetzt haben sie gesagt, ja, wir kommen. Finden wir gut. Sollen sie machen. Ja. Hauptsache, und wir sprechen dann drüber, wenn sie da sind und wenn man mal reingeguckt hat und da auch wirklich ein paar Sachen drin sind und nicht nur irgendwelche Blödsinn.
Ja.
Also das ist ja die große Hoffnung. Wenn sich die nicht erfüllt, dann können sie auch gleich zu Hause bleiben.
Ja, wenn der Platzhirsch kommt, dass dann mal dieser seit langem ja eher etwas stotternde Motor Videostreaming in Deutschland vielleicht mal irgendwie ans Laufen kommt, weil ich meine, auch das Amazon Prime Video Ding, das hat jetzt nicht so wirklich gezündet.
Ja, also gut, da reden wir, wir haben schon so oft drüber geredet, ja. Da wollte ich jetzt auch gar nicht groß einsteigen, nur wir reden dann nochmal, wenn Netflix wirklich da ist.
Und Ende des Jahres war die Aussage, oder bis Ende des Jahres, dann schauen wir mal, was da so auf uns zukommt.
Jo, dann
that's the news.
Genau, dann warst du letzte Woche ja nicht da, du warst nämlich in Berlin auf der UI-Conf.
Ja, auf der UI-Conf.
Ui.
Okay. Die UI-Conf, von der ich schon mal erzählt hatte. Wir haben konferenziert.
Ah.
Das war sehr lustig, war sehr schön.
Gibt's so, ihr habt nur getrunken und lag Koma in
der Ecke. Wir haben sehr, das darf man jetzt so nicht sagen, oder? Ah nee, wir sind aus Volgograd. Wir haben erstaunlich viel getrunken.
das dachte ich
und mir. Und lang. Also der Witz war, also ich muss gerade kurz nachsehen, ich glaube, ich war 3 oder 4 Tage dann oben und im Wesentlichen ging jeder Morgen so um 8 los oder so, weil wir halt irgendwie um 8, 9 aufgestanden sind und dann zur Konferenz gelaufen sind. Wir hatten ein super Airbnb-Apartment in Neukölln. Ich bin mit einem Bekannten hochgeflogen. Und dann ging halt der Tag irgendwie immer so bis 18 Uhr und wie das in Berlin oder bei Konferenzen so üblich ist, ging es danach halt nahtlos, Abendessen und dann feiern weiter bis morgens um 2, 3 so.
Mhm.
Und das 3, 4 Tage lang.
Und dann warst du erstmal zu Hause,
hast
du
ausgeschlafen. Es hat erstmal keine Spuren an mir hinterlassen. Bis am letzten Tag der Hackday. Da saßen wir alle nur lethargisch rum. Ja. Aber während der Konferenz, also war echt super. Und das lag an vielen Dingen. Zum einen gab es viele nette Leute da zu sehen. Ich war selber überrascht, wie viele Leute wir mittlerweile da alle auch kennen. Ein riesen internationales Publikum. mittlerweile. Also ich meine, das ist die zweite Ausgabe der UI-Conf gewesen. Es waren Leute von Dropbox da, Microsoft hatte dann irgendwie so einen kleinen Sponsorenstand, alle möglichen Leute waren da, die Facebook-Leute sind rumgerannt und haben alle weggeheadhuntet, die
nicht bei drei auf dem Baum waren. Nicht bei drei
auf den Dislike-Button irgendwie gedrückt haben, so nach dem Motto. Also das war fand ich fast ein bisschen schade. Auch wenn ich es natürlich interessant fand, auch mal wieder von so einem Headhunter angesprochen zu werden. Ha. Schönstes Detail, oder zweitschönstes Detail, war das Catering, weil die Leute von der UI-Conf, der Chris Eithoff und sein Team, oder das Team rund um den Chris Eithoff, die wissen einfach, wie man eine Konferenz macht. Ich habe noch nie auf einer Konferenz ein Kaffeemenü gehabt. Das heißt, es gab, also die Konferenz lief so, es gab immer morgens einen Track von Talks, was übrigens auch sehr gut war, es gab nur einen Track, also man musste sich nicht entscheiden, was man sehen will.
Okay.
Im Wesentlichen. Und in den Kaffeepausen zwischen, also immer zwei Vorträge, dann Kaffeepause, zwei Vorträge. In den Kaffeepausen gab es dann von Companion Coffee aus Kreuzberg, glaube ich, jeweils anderen Kaffee. Also in jeder Kaffeepause einen anderen, frisch gemahlen, aufgebrüht und so weiter. Man konnte zuschauen. Alles richtig cooler, leckerer Kaffee. Das habe ich, also dieses Detail habe ich auf keiner Konferenz bisher erlebt.
Und das hat man den Unterschied geschmeckt?
Extrem. Also das war alles leckerer Kaffee. Man hat immer wieder den interessanten rausgeschmeckt. Man konnte natürlich auch mit denen dann immer kurz drüber reden, was das jetzt ist. Und war auch sehr belebend, auf jeden Fall. Weil, die Alternative war halt auch, es gab keine Clubmate, sondern irgendeine komische Mate, die ein bisschen komischen Geschmack hatte. Und dann ist man doch gerne, gerade wenn es so leckeren gibt, beim Kaffee geblieben. So, die schönste Erlebnis, das sage ich so ganz ehrlich, war auf der Party hat mich dann ein Hörer angesprochen, nämlich der Manne aus Italien. Und mit dem habe ich vor der Sendung mal kurz beschlossen, wir sind hier, wenn andere Podcasts die internationale Unterhaltungsgala sind, dann sind wir die internationale Nerdgala.
Okay.
Ja, der hat mich da angesprochen. Wir haben dann irgendwie.
Auf Italienisch?
Nein, er spricht Deutsch.
Okay.
Also er kommt aus Südtirol.
Ah, naja, gut, okay. Das also, ist ja für die Italiener ist das ja kein Italien.
Ja, für mich ist das Italien.
Ja. Für die Südtiroler ist es, glaube ich, auch kein. Ja, gut.
Und wir haben dann über viel über den Sensortag gesprochen. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal ein Thema war. Mir war es bisher nicht bekannt. Das ist so ein Bluetooth Low Energy Dongle, würde ich es am ehesten nennen. Mhm. Der enthält eine ganze Reihe interessanter Sensorik. Also hier so ein Infrarot-Temperaturfühlerchen. Also man den Finger drauf halten kann oder irgendwas auf irgendwas richten kann und dann sagt es einem die Temperatur, auch aus einer gewissen Entfernung. Six-Axis Gyro, Bewegungsdings, Sensorik, Lagesensorik, komplette, inklusive dann auch zwei Buttons, die man drücken kann. Und den gesamten Zustand kommuniziert er eben über Bluetooth LE, sowohl mit Android als auch iOS, was das Gerät halt kann. Ist auch iBeacon ready, also taugt auch als sogenanntes iBeacon. Und ist halt ein Development-Teil und kostet deswegen nur $25. Free Shipping weltweit, glaube ich. Ich habe mir dann auch mal gleich einen bestellt. Das war als einziges nicht so ganz einfach, weil die TI-Seite ist wirklich grottig. Also das sieht im ersten Moment ganz gut aus, aber man
rennt einfach nur ins Fehler. Also Texas Instruments.
Genau, Texas Instruments. Ich meine, klar, die sind es halt gewohnt, Sachen in Millionenstückzahl zu verkaufen und nicht über eine Webseite. Ne? Also für die bin ich natürlich total unwichtig.
Genau, jetzt mal da angerufen, so, willst 30.000 Stück?
Genau.
Morgen.
Los, Shipment.
Hm. Ja. Aber du hast es hingekriegt.
Ich habe es hingekriegt. Angeblich ist er schon unterwegs. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich darf ich demnächst mal wieder zum Zollamt rennen. Und dann haben wir uns auch schon vorgenommen, dass sobald ich das Ding habe, dass wir mal zusammen irgendwie über ein Projektchen brainstormen, das wir da machen können.
Was kann man damit machen? Also
du kannst das für alle möglichen Dinge einsetzen. Ich weiß nicht,
Temperatur,
Luftdrucksensor, das weiß ich nicht. Na, im Wesentlichen ist es interessant, um so Dinge zu machen wie Indoor-Navigation oder eben Bewegung tracken. Also ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass ich das Ding bei mir an meinem Mountainbike irgendwie am Rahmen festschraube und über das iPhone im Rucksack dann irgendwie den Streckenverlauf aufnehme. Weil,
also GPS ist da auch drin?
GPS ist da nicht drin, sondern das Bewegungs- und das Höhenprofil,
ach so, okay.
abgreifen kann. Mhm. GPS ist ja im iPhone drin, das würde mir vollkommen reichen. Also es ist ein bisschen so, für Leute, die ein iPhone, einen speziellen iPhone 5S haben, ist es natürlich ein Stück weit witzlos, weil das kannst du alles damit auch tracken. Aber man kann es halt super benutzen, um es irgendwie auch in der Wohnung anzubringen, nur als Beacon. Also ich meine, $25 ist ja Schnäppchen.
So. Wow.
Okay. Es gibt eine App dafür, wo man auch sich das einfach mal alles anschauen kann direkt und dann kann man verschiedenste lustige Dinge damit machen.
Okay, der Sensor Tag.
Der Sensor Tag, genau. Der ist auch so in so Ding, dass man das schön an Schlüsselbund oder so rantun kann, weil braucht man ja immer dabei. Ne?
Ansonsten hattet ihr viel Spaß auf der
UI-Conf.
Also ich meine, wenn da Hörer rumlaufen, muss die ja einfach gut sein.
Ja, genau. Wenn da Hörer mich irgendwie in halbtrunkenem Zustand auf der Party ansprechen, dann muss das auf jeden Fall eine tolle Konferenz sein.
Wie hat er dich gefunden? Einfach
auf einmal stand jemand vor mir und sagte, du bist doch einer von Binärgewitter.
Ja. Gestern war ich das noch.
Ich habe ein Namensschildchen gehabt, aber eher im Sinne von, also ich hatte das halt irgendwo eingesteckt. Das waren auch sehr coole Badges, muss ich dazu noch sagen. Normalerweise kriegt man ja irgendwie so ein Plastikding und da ist dann Karton irgendwie mit dem Namen drauf drin. Wir haben also kleine Holzschildchen bekommen und da war das UI-Conf-Logo und das ist jetzt natürlich genau der eine Tweet ohne Bild. Genau, da war dann der Name auch noch so reingebrandmarkt.
Ja.
Das sah sehr cool aus.
Okay, aber war jetzt nicht irgendwie noch irgendwas anderes drin. Also es war nur Holz.
Nein.
Also hätte ja sein können, dass er jetzt irgendwie. Das
sah halt sehr cool aus.
Nur, ja, okay.
Ist man mal eins, gerne durch die Stadt gelaufen.
Mhm.
Das war auch lustig, dadurch, dass es gleich am ersten Tag wurden T-Shirts verteilt und wenn man danach dann die letzten anderen drei Tage halt durch Berlin gelaufen ist, dann hat man sehr viele Leute gesehen mit UI-Conf-T-Shirts und
konnte man die nochmal anhauen.
Gleich mal irgendwie zusammengerottet.
Okay, also UI-Conf, definitiv ein Tipp.
Genau, nächstes Jahr wieder, denke ich mal, also nachdem es jetzt beim zweiten Mal noch etwas größer war.
Aber was hast du dir da so angeguckt? Was waren so
angeguckt?
Themen?
Also, das ist auch noch recht interessant.
Kann man das nachgucken?
Ja, man kann die Talks nachher alle auch auf der Webseite gucken. Die Talks sind natürlich nur die halbe Miete, gerade bei so einer Konferenz. Aber auch da war es wieder, das war kaum technisches Gefasel, sondern mehr so breites Spektrum. Also es ging von User-Interaktion über wie designe ich ein Produkt? Also jetzt nicht von der optischen Anmutung des Produktes, sondern was soll es kosten? Für wen ist es? Was für Features? Und das hat mir auch letztes Jahr schon an der UI-Conf sehr gut gefallen, dass es zwar eine Konferenz für Entwickler ist oder wo Entwickler hingehen, aber es ist jetzt nicht so ein viel technisches Blafasel, sondern eher breit gefächert.
Mhm. Okay. Und hast du da dein eigenes Projektprodukt auch vorgestellt?
Wir hatten ja dummerweise dann auf einmal zwei.
Ah ja.
Ist ein bisschen schief gelaufen an der Stelle, weil dann konnte ich mich nicht mehr so richtig auf eins konzentrieren. Also wir haben ja die eine App demnächst fertig gemacht, Paperback, und haben die dann bei Apple eingereicht und ich hatte erwartet, dass es länger dauert. Und sie wurde an dem Morgen, als die UI-Conf losging, um 3 Uhr irgendwie von Apple halt freigegeben.
Supi, ist doch schön.
Das war ein bisschen doof, weil wir sind gerade an einem anderen Projekt und konnten deshalb die Landingpage nicht mehr rechtzeitig fertig machen und sie ist auch jetzt noch nicht fertig. Und wir konnten einige für das Produkt entscheidende Dinge nicht mehr so kurzfristig fertig machen. Haben es trotzdem in den Store gehauen. Ist halt jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit lang ein Introductory Sale, bis wir uns entscheiden, den zu beenden. Und weil ich das nicht gedacht hatte, dass wir so schnell fertig werden, habe ich mal kurz noch was anderes aufgebaut. So ein Byproduct aus den letzten Entwicklungen. Ich habe schon mal anklingen lassen, was ich da mache. Das Ganze nennt sich Ranktime und hat die tolle Domain rankt.me. Und ist im Wesentlichen was, dass es hilft, die App Store Rankings von Apps zu tracken. Also wir haben immer, wenn wir dann Apps entwickeln oder wenn wir auch uns vergleichbare Produkte von anderen anschauen, schauen wir halt mal, wie ranken diese Apps.
Ja, das ist ein seltsamer Suchalgorithmus.
Ingo hat gerade herausgefunden, dass es kein Safe Search bei uns gibt. Wonach hast du denn gesucht?
Nach Heise habe ich gesucht.
Ja, und nach Heise.
Finde Heise, Sex-Tipps, Flirt-Tipps.
Ja, 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 durchaus. Das sieht die Datenbank halt gleich. Ja, das gibt dann auch einige Darstellungsschwierigkeiten. Der Suchalgorithmus ist auch eher so ein mach ein Like auf die Datenbankspalte. Ich habe das einfach eben, ja, wie gesagt, in ein paar Nächten zusammengeklopft. Und ich war vor allem erstaunlich überrascht von der Performance von dem Ding, weil das läuft auf einem relativ kleinen Server von uns, neben einigen anderen größeren Anwendungen. Und wie man auf der Stats-Page gerade sehen kann, trackt mittlerweile etwa 150.000 Apps. Und zu diesen 150.000 Apps werden pro Woche 3,5 Millionen Rankings erfasst. Also wir gehen da halt so eine App-Store-API an, crawlen die mehr oder weniger ab und ermitteln Rankings, Preise und so weiter von all diesen Apps über den zeitlichen Verlauf. Momentan sieht man eben nur immer, wo die App aktuell rankt, in welchen Stores und in ihrer Kategorie. Und der nächste Ausbauschritt, an dem ich gerade selber hart arbeite, neben dem Redesign, weil es ist halt eher so ein Entwicklerdesign von mir, ist das Ganze dann eben auch zu veranschaulichen, also über ein Diagramm entsprechend zu zeigen, wie eine App wann, wo, wie gerankt hat. Und das Ganze zu korrelieren mit Informationen wie hat sich der Preis verändert und andere Dinge, fand ich immer sehr interessant. Und
okay, Track Time.
Rank Time.
Rank Time. Rank
Time. Rank Time. Rank Time. Tolle SNES oder NES 64 Spiel NBA Hang Time. Alle guten Namen sind mittlerweile leider schon vergeben.
Ja.
Und dann haben wir irgendwann rausgefunden, dass gerade .me-Domains bei Hover on Sale waren. Und
also habt ihr irgendwas gesucht?
Also haben wir
ME
gesucht. Mhm. Ja.
Okay.
Ja.
Gut.
Das war, ja, und das wurde dann auch auf der UI-Conf ein bisschen dazu erzählt und so, weil das natürlich irgendwo die beste Konferenz dazu ist, mit anderen App-Entwicklern darüber zu fachsimpeln. Hab da sehr viel nettes Feedback eingesammelt. Auch da hat's wieder sehr viel Spaß gemacht. So.
Laserfoo.
Ja, irgendwie nur noch Zeug von mir.
Ja, ich war die Woche nicht aktiv genug.
Du hast nicht gelesen, ja.
Nee,
ich kann's nicht mehr lesen.
Nee, ich kann nicht lesen. Nee, das ganze Internet ist voll.
Wir hatten vorher, dass DuckDuckGo auch so ein Hamburger-Menü hat. Oh, ja. Für alle, die noch nicht wissen, was so ein Hamburger-Menü ist. Das ist ein Begriff, den, glaube ich, der Marco Arment irgendwann mal gecoint hat für diese Menüs, die so aus diesen drei Balken, also über dieses drei Balken-Icon gekennzeichnet werden, in Mobile-Apps typischerweise eben so, dass dann, man drückt dann drauf und dann schiebt sich der ganze Mainscreen nach rechts und es kommt links so ein angeschnittenes Menü drunter. Und da gibt es nun einen Artikel darüber, warum die aus Usability-Sicht und User Experience nicht so wirklich gut sind, also im Wesentlichen Discoverability davon und auch User Interface Efficiency.
Ja, aber alle benutzen es gerade. Es muss total gut
sein.
Ja,
das ist halt der heiße Scheiß. Ja. Also, oder anders,
das vielen ist, das,
vielen
das,
ist es
das
nicht zwei, klar, wie es anders gehen soll.
Das 2014-Ding, mal gucken, wie das dann über nächstes Jahr aussieht. Vielleicht irgendwas anderes dann schon wieder.
Genau, ja. Es gibt Alternativen, die da in dem Artikel dann auch dargestellt werden. Und ja, ist halt so ein typisches Ding, ja, manche Patterns sind halt ganz gut und dann nutzen sie alle auf einmal für alles.
Mhm.
Klassischer Fall von Modeerscheinungen. Und das nächste ist hier von Brent Simmons, ein Artikel, Why I Don't Code Late at Night Anymore.
Oh,
und
aber du musst heute noch ran.
Die Headline sagt das. Ja, ich habe gerade zu viel über Ranktime erzählt und muss da nachher noch was fixen. Ja, man kann sich's ja nicht immer raussuchen.
Was macht er jetzt dagegen? Codet nicht mehr nachts, sondern nur.
Ja, also es geht, ich sag mal so, viele Gründe, die mit dem Late at Night zusammenhängen, sind eher so, warum ich versuche, nicht mehr ganz kurz vor Deadlines oder vor entsprechenden anderen Einschränkungen zu coden. Weil halt, also das Thema ja mit Late at Night ist so dieses, deine Leistungsfähigkeit sinkt ja irgendwann relativ stark ab.
Ja.
Und wenn du dann jetzt noch irgendwie einen Bug oder so reinbaust in das Live-System am besten noch und den dann nicht gefixt kriegst, dann kannst du auch nicht mehr sauber schlafen. Also ging mir in letzter Zeit auch immer häufig so, dass ich gerade so, wenn ich von der Arbeit heimgekommen bin und dann an Ranktime geschraubt habe, dass ich dann irgendwie mindestens noch mal eine Stunde was anderes machen musste, bevor ich schlafen konnte, weil das Hirn natürlich
arbeitet
dann auf einmal in Code denkt und nicht in Schäfchen.
Abschalten.
Genau.
Wichtig.
Genau. Dann hat uns der Leadname was von Zach Holman dargelassen. Das ist The Talk on Talks. Und geht im Wesentlichen darum, ein Talk darüber, wie andere Leute sprechen und warum man keine Angst haben muss oder dass es ganz normal ist, nervös zu sein von Talk und wie auch die besten Sprecher damit umgehen, so im Wesentlichen. Ja.
Okay.
Kann man sich auch mal kurz reinziehen, sind nicht ganz so viele Slides.
Wenn ihr demnächst mal wieder eine Präsentation halten müsst, dann.
Genau.
Könnt ihr euch die nochmal angucken. Dann ist die Woche auch Car2Go irgendwie kaputt gegangen.
Ich war in Berlin. Und ich dachte mir mal wieder so.
Du wolltest nicht S-Bahn oder U-Bahn fahren, sondern hast gedacht, du nimmst
ja
mal ein Auto.
Ja, in der Tat habe ich letztes Jahr auf der UI-Conf Car2Go zum ersten Mal ausprobiert und war erstaunt oder war zufrieden, sagen wir es mal so. Und das, obwohl die in Berlin ja noch diese Benziner-Smart-Krücken haben und nicht die tollen elektrischen, wie wir sie in Stuttgart hier haben. Die haben in Berlin, glaube ich, auch mittlerweile ein paar elektrische, aber die muss man dann immer da abgeben, wo man sie auch ausgeliehen hat. Was ein bisschen das, ich habe den Namen jetzt im Netz genannt, Free Floating nennt sich das System, das Car2Go verfolgt. Ja.
Okay.
Das widerspricht dem natürlich, weil ich finde es total super, dass ich in so ein Car2Go einsteigen kann
und das irgendwo wieder
losfahren kann und das irgendwo wieder abstellen kann.
Ja.
Und genau das, also genau dieser letzte Punkt, hat dann am Freitag war es, nicht funktioniert. Und zwar grandios nicht funktioniert.
Das heißt, du konntest aus dem Auto nicht aussteigen und es ausbuchen, sondern.
Ich konnte aussteigen, also so weit geht's dann nicht. Aber also es lief folgendermaßen, wir sind von unserem Apartment dann zum Beta-Haus gefahren, weil da irgendwie dann noch der letzte Tag der Hackday stattfand und wir abends nach Stuttgart zurückfliegen wollten. Sind mit so einem Car2Go gefahren, fahren dahin, wollen das Auto in der Nähe abstellen auf einem Parkplatz und dann sagt das Ding einfach nur, nachdem man die Miete beenden will, nö, kannst du hier nicht. Und mit dem Icon, das daneben stand, war es irgendwie klar, oder es sah zumindest danach aus, also die kommunizieren ja über Mobilfunk mit ihrer Basis und müssen natürlich, wenn man die Miete beendet, irgendwie über Mobilfunk der Basis, also dem Server sozusagen bei denen sagen, okay, Auto XY steht jetzt hier und Miete ist beendet und so weiter, alles schön, alles tutti. Und natürlich kann es da vorkommen, das ist so ein Fall, an den ich bisher gar nicht groß gedacht hatte, dass halt mal kein Netz da ist. Und so ist dieser Screen dann auch geschrieben. Also da steht dann einfach nur drin, ja, geht nicht, fahr doch mal irgendwo anders hin, stell das Auto irgendwo anders ab. Was schon nicht ganz so glücklich ist, weil wenn du halt irgendwie das Auto jetzt da und da abstellen willst, dann hat das einen Grund, warum du es da abstellen willst.
Mhm.
Entweder weil es in der Nähe keine anderen Parkplätze gibt oder weil du vielleicht einfach, ich meine, ich bezahle den Service dafür, dass ich damit im Rahmen des Geschäftsgebietes und der legalen Parkmöglichkeiten hinfahren kann, wo ich möchte. Ich will da nicht, dass das Auto mir sagt, hier geht nicht, fahr mal 2 Kilometer weiter. Das haben wir dann aber probiert, sind irgendwie ein, zwei Mal um den Block gefahren, haben irgendwo anders 500 Meter weiter im Endeffekt einen Parkplatz gefunden. Gleiches Spiel. Dann gibt es in den Car2Go's eben die Möglichkeit, über so einen Button die Hotline anzurufen. Da passiert einfach nichts. Haben wir uns dann damit auch erklärt, naja, wenn das hier gerade irgendwie ein Problem mit dem Netz hat, dann wird das über das Modul auch nicht die Hotline erreichen. Car2Go ist dann aber extrem hilfreich und blendet einem drunter dann die Hotline-Nummer ein, irgendeine 0805-Nummer, wo sich mein Handy natürlich freut, wenn ich da dran anrufe. Richtig gefreut habe ich mich dann, als auf dieser Nummer mir nur manuell, mechanisch, automatisch die Ansage gemacht wurde, nee, ruf mal folgende Berliner Rufnummer an, die natürlich so schnell aufgesagt wurde, dass ich keiner mitschreiben konnte. Und man hat ja dann das Handy in der Hand.
Ja.
Die stand dann aber noch irgendwie auch am Auto außen dran, witzigerweise, aber das sieht man von innen ja nicht. Unter der Hotline war dann Lauda auch ziemlich tot. Also da kam einfach nur 15 Minuten lang irgendwie geräuschloses Knacken. Und dann ist man aus der Leitung geflogen.
Na, wenigstens hat das nicht extra gekostet.
Nee, das zum Glück nicht. Und dann habe ich mir halt überlegt, so okay, wir müssen jetzt da mal hin, aber ich muss ja irgendwann halt auch das Auto abgeben, weil wir fliegen ja dann irgendwann mal zurück. Und dann kann man das bei Car2Go halt so machen, dass man sagt, okay, ich will jetzt die Miete nicht beenden, weil das funktioniert ja nicht. Also das Fiese ist, wenn man die Miete nicht beenden kann, kann man das Fahrzeug nicht verriegelt abstellen. Das steht dann offen für jeden rum.
Supi.
Weil bei den Car2Gos ist ja der Schlüssel innen drin. Also da steckt der Schlüssel in der Mitte und du musst den rausnehmen und in die Zündung stecken und so. Und es gibt nur eine Option dazu, nämlich die, dass man sagt, man unterbricht die Miete. Also es gibt dann eine Art Fahrtarif und eine Art Parktarif. Mhm. Und man geht in diesen Modus und dann kann man halt das Auto abschließen und den Schlüssel mitnehmen. Muss man natürlich den Schlüssel noch irgendwie zum Auto zurückbringen. Und dann haben wir halt das gemacht und natürlich kostet das normalerweise was, aber ich war mir sicher, dass wir da irgendeine Lösung dann finden. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, ich bin 2-3 Stunden während dieses Hackdays, wahrscheinlich war ich deswegen dann auch so völlig, völlig gaga irgendwann, bin ich halt mit dem Headset-Hörer in einem Ohr an der Car2Go-Hotline gehangen, so bis ich da mal dran kam. Und die haben leider nur einen Warteschleifen-Song gehabt.
Mhm,
das super. War extrem schlimm.
Okay.
Und dann habe ich halt irgendwann jemanden erreicht und sagte zu der so, ja, so und so. Und dann sagte sie, ja, wir hatten Systemabsturz geht wieder alles oder müsste wieder alles gehen. Gehen Sie doch mal zum Auto zurück und probieren Sie es noch. Viertelstunde zum Auto zurückgelaufen, weil es ja dann entsprechend weit stand. Und es ging natürlich nicht. Dann habe ich nochmal da angerufen, hab schon gedacht, ich muss jetzt wieder eine Viertelstunde warten, wurde dann aber instant mit meiner vorherigen Gesprächspartnerin wieder verbunden. Also das hat irgendwie funktioniert. Und dann sagt die nur so, ja okay, dann schickt sie jetzt so ein Remote-Lock-Kommando ans Auto und auf dem Display würde jetzt gleich ein Countdown irgendwie, was waren's, 180 Sekunden Zeit, um aus dem Auto rauszugehen, weil das ist jetzt erstmal für immer gesperrt. bis irgendwie, also sie hat sich da nicht ganz klar ausgedrückt, ob das jetzt nur die Miete beendet oder ob das jetzt gesperrt ist, bis ein Servicetechniker das Auto sozusagen wieder entsperrt. War recht lustig.
Scheiße. Stell dir vor, du bleibst aus Versehen drin.
Also das kriegst du bestimmt immer irgendwie auf. ja. Und
verlassen Sie dieses Auto jetzt.
Und da sind mir im Prinzip zwei Dinge aufgefallen. Erstens, ich bin im Nachhinein sehr froh, dass wir morgens dahin gefahren sind und nicht das Car2Go benutzt haben, um zum Flughafen zu fahren, weil wenn das da passiert wäre, dann wäre ich halt knallhart mit dem Schlüssel in der Tasche nach Stuttgart geflogen. Dann hätten die mal gucken können, wo sie den Schlüssel herkriegen. Und das andere, das Social Media Awareness Team funktioniert heutzutage bei den meisten Firmen besser als die Hotline. Also ich habe die dann natürlich auch auf Twitter angestänkert.
Ja.
Und da hatte ich innerhalb von 10 oder 15 Minuten irgendwie so eine Info. Ja, okay, schicken Sie uns Ihren Namen und Ihren Benutzernamen und das Kennzeichen von dem Auto und wir kümmern uns drum und melden uns bei Ihnen. Im Vergleich zur Hotline, wo ich halt irgendwie ewig in der Warteschleife hing. Und das ist eine Erfahrung, die ich in letzter Zeit häufiger gemacht habe, dass wenn irgendwas fehlt, also auch DHL, dem letzten Mal ein Kollege, dass wenn man die auf ihren Social-Media-Kanälen anstänkert, dass man da in der Regel schneller eine Antwort
kriegt. Kommt aber aufs Unternehmen noch an. Es gibt auch sicher, viele, die das einfach ignorieren.
Ja. Na gut, ich meine, du kannst halt im Wesentlichen auch über sowas wesentlich schneller mehr Leute abhandeln. Ne? Also wenn dich auf Twitter irgendwie 100 Leute anstänkern, dann schreibst du halt irgendwie jedem kurz zurück, ja, okay, schick uns mal folgende Informationen. Wenn Leute anrufen, dann musst du die erstmal verbal beruhigen und denen die Informationen irgendwie abpressen und die wollen ja dann auch noch andere Dinge wissen und so. Naja, kurzum. War ganz interessant. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich Car2Go in Zukunft noch verwende, wenn
das öfter passiert.
Ja, vor allem, wenn ich halt weiß, dass es gerade um was geht. Also wenn ich so irgendwie, ich fahre jetzt in einer anderen Stadt irgendwo so. Wenn ich weiß, ich bin die Tage danach noch in Stuttgart oder so zum Beispiel jetzt, ja, dann mache ich das halt. Was soll schon passieren?
Ja gut, aber ich meine, ja. Das, was dir immer passieren kann. Ich meine, du kannst auch im Stau stehen oder du kannst auch, die S-Bahn kann auch ausfallen oder was auch immer. Also es gibt viele Gründe, warum man dann einfach verspätet ans Ziel kommt. Ich glaube, alles planen kann man nicht.
Ja. Ich meine, wir sind zum Glück noch nicht so weit, dass irgendwie dann das Auto einfach mitten in der Fahrt ausgeht, wenn bei denen der Server abstürzt. Ja.
Kommt noch. Kommt alles noch.
Ja, schön. Ich freue mich schon riesig drauf. Ja.
Ist ja wie die neuen Motoren, die dann meinen, wenn du deinen Service nicht machst, dann fahren sie einfach nicht mehr schnell genug.
Das ja. Einfach ja. Wie war das bei Renault, wenn die Batterie, wenn du das Leasing nicht bezahlt hast von der Batterie?
Schalten sie das Auto auch remote ab.
Legen sie es dir mal still.
Ja. Tut mir leid, haben sie nicht rechtzeitig bezahlt, dann dürfen sie auch nicht Auto fahren. Ist ja nicht ihr Auto, ist ja unser Auto.
Tja, Eigentum verpflichtet, oder?
genau.
Ja.
Kommen wir zu den Picks.
Etwas, was ich auf der UI-Conf mitgenommen habe. Der Peter Steinberger hat ein sehr lustiges Flowchart gepostet. Das ist jetzt auf Konferenzen irgendwie gemünzt, aber ich glaube, das geht so generell, wenn jemand irgendwie was vorgetragen hat, wann man eine Frage stellen sollte und wann nicht. Ja, also so Dinge wie, willst du den Vortragenden nur irgendwie bloßstellen oder so, dann lass das mal lieber bleiben. Oder willst du nur eine rhetorische Frage stellen oder so? Oder willst du eine Frage stellen, nur um auf etwas hinzudeuten, auf eine Studie hinzudeuten, die du zufälligerweise geschrieben hast und so? Und er hat das vor allem er hat es im absolut richtigen Moment gepostet, als jemand auf der Konferenz eine Frage stellte, die in einen dieser Kategorien gefallen sind. Ich meine, sowas gibt's natürlich immer, ja, wo viele Menschen sind, gibt's auch viele Menschen, die sich profilieren müssen. Dann vielleicht schon etwas älter, der Mensch vom The Oatmeal, Matthew sowieso. Hat mal einen schönen Comic drüber gemacht, wie es ist, einen Tesla Model S zu haben. In seiner ganzen Sprache. Ich weiß es nicht, ich war ja letzte Woche nicht da.
Nee, nicht letzte Woche, ich dachte vor längerer Zeit, aber okay.
Ich glaube, es ist relativ aktuell.
Okay.
So kann man mal drüber scrollen. Ein sehr cooles Ergebnis von Heiko und Marcel vom Hackday an der UI-Conf. Ist Podroulette.
Ja, das musst du noch genauer erklären. What?
Ja, genau. Podroulette ist entstanden und vor der Frage, das Thema beim Hackday war, was hilft dir, wenn du neu in Berlin bist? Und da ist die Antwort ganz einfach, du brauchst jetzt erstmal ein neues, hippes Softwareprojekt, aber du weißt ja nicht was. Und es gibt für iOS-Entwicklung und Mac gibt es CocoaPods. Das ist so der Dependency Manager, ähnlich wie, sagen wir, Bower. Oder ähnlich auch so wie der Dependency Manager von Maven, wo du eben Libraries einfach nur als Dependency angeben kannst und dann kriegst du die alle in dein Projekt reingelinkt. Und was die beiden Herren da im Prinzip gemacht haben, ist, sie haben ein kleines Tool geschrieben, wo random drei Dependencies aus dem CocoaPods Repository genommen werden.
Du musst damit ein Projekt machen.
Und dann wird dir damit ein leeres Softwareprojekt angelegt und du musst jetzt mit den drei Libraries was anstellen.
Okay.
Und das wird dann auch so benannt, wie die Pods heißen. Das gibt sehr lustige Kombinationen. Ja.
Okay.
Sind damit, glaube ich, auf dem Hackday irgendwie Zweiter oder so geworden. Und
wer nix wird, wird, wird.
Ja,
wer nix wird, wird. Sprichwort.
Ja, und heute war er denn je. Holger Apfel, seines Zeichens früherer Chef der NPD, ist wohl jetzt Wirt auf Malle. In Maravillas Stube oder Maravillas Stube.
Okay, also wieder ein Ort, wo man nicht hingehen sollte.
Ja, muss man
also ich auf jeden Fall merken. Auf Malle muss man ja sowieso fast nirgendwo hin.
Genau.
Da ist recht nicht.
Genau. Man könnte wieder so ein schönes Chart machen. Orte auf Malle, die ich nicht sehen will und Orte, wo Leute von... Ja.
Mhm.
Breaking News, ja.
Backpixel-Track.
Genau, Burk oder Burk Cloud sind ja die Jungs, die man meistens kennt für diesen Little Printer. Also ein kleiner Rollendrucker, dem andere Leute über ein Webinterface Dinge schicken konnten und die hat er einem dann ausgedruckt, inklusive so einem kleinen Sudoku und ich weiß nicht was. Also die sind ganz groß in dem Business irgendwie Real Life über HTTP anzusprechen, sag ich mal. Und die haben jetzt mal was Neues gemacht, und zwar PixelTrack. Das ist ein mechanisches Display. Also im Wesentlichen ist das so ein Dot-Matrix-Display.
Mhm.
Aber sie schalten die Pixel halt, indem hinten so ein Schlitten dran vorbeifährt, der das, ich meine, magnetisch umschaltet. Und dadurch hat das Pixel, das Display halt ein paar Vorteile, wie es braucht keinen Strom für den Dauerbetrieb. Und es ist wie das meiste, was Burk da veröffentlicht, ein Prototyp. Und ja, gibt dann recht interessante Videos und GIFs, wo man sieht, wie das funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob das in irgendeiner Weise in irgendeine Serienfertigung eingeht.
Oh, ich weiß. Ja, also ich meine, LEDs sind ja jetzt auch schon mal relativ gut.
Ja, ja.
So vom Stromverbrauch her, von daher.
Ja, und du kannst wesentlich mehr damit machen und wesentlich schneller und einfacher. Also ich meine, ja, ein LED-Display braucht zwar dauerhaft Strom, aber dafür ist das Umblitten, also das Umschalten auf
schneller.
So ein Display halt schneller und energiesparender, als jetzt da irgendwie jedes Mal so einen Schlitten hinten langfahren zu lassen, der die einzelnen
Pixel. Ja.
Aber es gibt natürlich einen netten Effekt hin.
Und neue Technik, immer gut mal was auszuprobieren.
Genau, einfach mal was zu probieren.
Ja.
Dann habe ich nur noch ein Video, beziehungsweise ja, ein Video und eine Image Gallery für alle Leute, die gerne Game of Thrones gucken. Da könnt ihr mal alle Schauspieler sehen, die da so mitspielen und was sie so vorher gespielt haben, wofür man sie vorher kennt oder vielleicht kannte. Das ist schon lustig so zu sehen. Speziell so natürlich hier Joffrey. als den kleinen Jungen aus Batman Begins, wo ja auch Batman dann zu ihm sagt, glaube ich, in der einen Szene so irgendwie so, dass er ihm versprechen soll, dass er was Gutes aus seinem Leben macht. Und es gibt so ein lustiges Bild, wie er so dann in der nächsten Szene so auf dem eisernen Thron sitzt. Und so, ja. genau. Schade. Alles schon von Game of Thrones zu Ende geguckt. Muss jetzt warten. Ja, wir scrollen hier gerade
also
Schauspieler durch.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Okay. Ja, sind wir durch, oder?
Wir sind durch. Wir haben eigentlich nur noch eine Ansage, ne? Also.
Genau, ihr habt festgestellt, am Wochenende ist so ein bisschen so eine Wahl. Wichtig, Europawahl, geht hin, macht euer Kreuz.
Europawahl und für manche noch mehr, ja.
Für nicht so wenig. Also es sind in 10 Bundesländern sind gleichzeitig noch Kommunalwahlen.
Ist das so ein Trend irgendwie, dass man heutzutage viele Wahlen zusammenlegt, weil man die Wahlhelfer nur einmal bezahlen
will? Bezahlt Wahlhelfer sowieso nicht. Die meisten werden nicht bezahlt dafür.
Okay, nee. Schade.
Ja, deswegen. Ja. Nee, aber es ist natürlich besser, wenn du die zusammenlegst, weil klar, die Leute müssen nur einmal kommen. Sowohl die Wähler als auch die da sitzen und das abprüfen. Mhm. Von dem her. Und ich glaube, das ist natürlich auch, wenn du jetzt die Wahlen zusammenlegst, dass auch mehr Leute tatsächlich zur Europawahl gehen. Also es sind wohl 10-15% gehen wohl mehr hin, wenn das der Fall ist. Deswegen.
Ich muss noch ein paar Mal UI-Conf sagen, glaube ich.
Ja, damit unsere Hörer mehr unter Tisch liegen. Also nicht nur vor Lachen, sondern genau, auch vor Trinken. Ja. Genau, also geht am Sonntag euer Kreuz machen. Wenn ihr es nicht schon längst getan habt, vielleicht habt ihr auch schon Briefwahl gemacht.
Brief gewählt, auf jeden Fall.
Und
sollen wir nochmal zur DigiGuess aufrufen?
Du bist auch Mitglied geworden, habe ich gehört.
Ich bin auch Mitglied geworden. Sehr gut. Ja, das war sehr cool, weil ich dann auch dann einen kurzen E-Mail-Kontakt mit dem einen von denen hatte, wegen ihrem Formular, was genau nicht ging und so. Und er dann gleich gefragt, so, ja, was ging denn bei dir nicht? Was, irgendwas mit Flash und so? Und dann habe ich immer kurz die Webseite irgendwie ein bisschen debuggt. Und das finde ich immer schon extrem sympathisch, wenn man bei sowas gleich irgendwie so einen netten Einstieg hat irgendwie. Wenn man auch gleich merkt, okay, da stecken Leute dahinter. Hm. Auch leider, wenn
schnell wenn man dann merkt,
dass da so wenige Leute dahinter stecken. Ja.
Er war auch schnell beim Antworten, aber genau. Es sollte halt irgendwie, sollten sie ein Formular mal nicht im Griff kriegen, wenn es nicht mittlerweile schon gefixt ist. Okay.
Sollte also der digitalen Gesellschaft
geht, möglich sein. Geht in die DigiGuess und gerne auch andere Organisationen, die ihr für unterstützenswürdig haltet. Und geht wählen.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und nicht bis nächste Woche, sondern bis übernächste Woche wahrscheinlich.
Bis übernächste Woche und dann wieder ganz viele News zur UI-Conf 2015.
Genau. Und zu allem anderen natürlich auch. Dann wahrscheinlich auch wieder mit Totem der Woche. Und
ja, hoffentlich gibt's da. Also ich meine, wir lassen jetzt wieder 2 Wochen Zeit.
Ja.
Da muss schon.
Okay. Also ich bin nächste Woche auch erstmal dann Urlaub, wenn so, eh nichts ist, habe ich gedacht. Tot. Nee. Das hatte ich nicht vor.
Ist gut.
Mal gucken, ob.
Das wäre mir auch recht. Ja.
Ja, gut.
Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer. Und kaputt kann man auch alles machen.